Ostwärts, ein Podcast von Anne Ramstorff.
Mein Name ist Anne und dieser Podcast ist meine Ode an den Osten und seine Menschen.
Und da dachten wir, warum hatten wir selbst gebastelte Spiele? Gut, die Spiele gab es zum Teil nicht zu kaufen, haben wir so vermutet irgendwie. Das war so das erste Ding und dachten, vielleicht geht es noch anderen Leuten so. Und wir fragen mal nach, was dahinter steckt. Irgendwie hat uns das fasziniert.
Das ist Michael. Ich habe ihn besucht, denn seine Spielesammlung, die ist einzigartig auf der Welt.
Mein guter Freund Martin und ich, wir sind begeisterte Spieler. Wir spielen sehr gerne Brettspiele, Kartenspiele, Spiele aller Art. Und eines Spiele-Sonntagnachmittags, es regnete draußen, haben wir uns so gefragt, was haben eigentlich unsere Eltern für Spiele gespielt?
Michael ist 1985 in Zwickau geboren. Heute lebt er in Berlin. In den letzten Jahren hat er zusammen mit seinem Kumpel Martin ein Kapitel DDR-Geschichte wieder zum Leben erweckt. Und das auf eine ungewöhnliche Art und Weise. Die beiden sitzen da nun und...
Und wir haben festgestellt, dass in beiden unserer Familien gab es selbst gebastelte Spiele.
Sowas wie Monopoly, Heimlich und Co., klassische Brettspiele eben.
Und da dachten wir, warum hatten wir selbst gebastelte Spiele? Gut, die Spiele gab es zum Teil nicht zu kaufen, haben wir so vermutet irgendwie. Das war so das erste Ding und dachten, vielleicht geht es noch anderen Leuten so, die auch in der DDR geboren sind und die Eltern haben, die aus der DDR kommen. Und wir fragen mal nach, was dahinter steckt. Irgendwie hat uns das fasziniert einfach. Wir wussten nicht genau, was es ist, aber es hat uns fasziniert.
Aus dieser Faszination heraus fingen die beiden Kumpels an, auf Dachböden und in Kellern bei Verwandten und Bekannten rumzukraxeln. Immer auf der Suche nach Unikaten Marke Eigenbau. Dabei erfuhren sie schnell, 80% der im Osten produzierten Spiele waren Lernspiele für Kinder. Doch in den 70er und 80er Jahren wurden den Erwachsenen Doppelkopf und Skat zu langweilig. Und sie fingen an, sich in ihrer Freizeit mit Brettspielen zu vergnügen. Doch dummerweise gab es im Osten weder Monopoly noch Scotland Yard zu kaufen. Also griffen die Leute zu Schere, Kleber, Buntstift und kopierten kurzerhand die Vorlagen, die es über die Grenzen geschafft hatten.
Als wir angefangen haben zu sammeln, waren den Leuten nicht bewusst, was sie da haben. Und die waren so, kannst von Glück sagen, dass ich es noch nicht weggeschmissen habe. So, ich hatte es schon 5-mal in der Hand und die Mülltonne offen. Und als so diese ersten 5-6 Spiele gesammelt waren, dann kam plötzlich immer mehr. Ja, und dann hat sich dieses Ding so verselbstständigt. Und mittlerweile haben wir knapp 180 Spiele gesammelt.
Frei nach dem Motto, Not macht erfinderisch, haben viele Ossis Westspiele kopiert. Aber es gab auch richtig geile Spezialversionen von den gängigen Klassikern.
Mein Lieblingsspiel ist Bürokratopoly natürlich, weil es so einzigartig ist.
Bürokratopoly, das ist ein super spannendes Spiel. Warum? Das erzähle ich euch gleich.
Von den nachgemachten Spielen ist es natürlich Sagaland. Das ist das, weil das ist das Spiel, was aus meiner Familie kommt.
Ah, okay.
Also Martin hatte in seiner Familie ein Monopoly, das wurde allerdings weggeschmissen nach der Wende. Mhm. Also viele haben uns gesagt, wir haben uns dann nach 90 ein richtiges Monopoly gekauft. Genau, und glücklicherweise ist das bei uns nicht passiert und wir haben noch dieses Sagaland hier mit so Suralinenbäumchen und den Karten, die, glaube ich, wo hatten sie denn die Bilder her, die auf den Karten waren? Ich weiß nicht, ob sie in Memory zerschnibbelt haben oder irgendwelche Sammelbildchen aus Heftchen rausgeschnitten haben. Es verpackt dann in so einer Mona-Kaffeetüte und so konnten wir irgendwie über die Materialität des Spiels erstmal so ein bisschen einen ersten kleinen Zugang finden. So, das Spiel an sich ist unspektakulär. Es ist ein sehr schönes Kinderspiel, was nach wie vor aufgelegt wird und was ich jedem ans Herz legen kann. Aber es ist für mich halt so besonders, weil es aus meiner Familie kommt und ich weiß, mit welchen Gabeln hier die kleinen Tannennadeln in die Bäume reingestochen wurden.
Dieses eine spezielle Spiel erzählt ganz viel von Michaels Familiengeschichte. Doch schnell haben die Kumpels gemerkt, dass in den selbstgebastelten Spielen viel mehr steckt. Sie lassen einen großen Teil der DDR-Geschichte wieder aufleben. Und diese Geschichten wollten die Freunde unbedingt hören. Also haben sie Spielebastler in ganz Deutschland besucht, mit ihnen gespielt und sich dabei über früher unterhalten.
Wir haben einen Bastler, der hat sich einfach Kataloge zuschicken lassen, wo Spiele abgebildet waren, hat sich dann, glaube ich, aus der deutschen Bibliothek, da wurden alle Spielregeln sozusagen gesammelt. Da ist er hingegangen, hat die sich abgeschrieben und aus den Katalogen von den Mini-Abbildungen hat er sich die Spiele nachgebastelt. Und skurrile Geschichten waren beispielsweise von einem Lothar Schubert, das ist ein Bastler aus Riesa. der hat Spiele selber entwickelt und der wollte dieses Spiel auch verkaufen. Und der hat die an Verlage geschickt, damals VfB Berlin Plast beispielsweise. Und er hat uns dann den Briefverkehr gezeigt damals, wo dann eben zurückkam, das ist sehr schön, das Spiel, sehr interessant und wir nehmen das auf, aber wir haben das halt gar nicht die Spielmaterialien dafür. Wir können nur Spiele machen, die so ähnlich sind wie Domino. Und das finde ich absolut absurd. Das sind ganz andere Lebensrealitäten im Vergleich zu heute. Denn heute hat man eine gute Spieleidee und dann wird das Material hergestellt. Man kann aus dem Vollen schöpfen. Aber mir kam es wo absolut absurd vor, dass man damals eben in der Planwirtschaft die Inhalte nach dem, was produziert wurde, gestaltet hat.
Ist es nicht Wahnsinn, was so was Einfaches wie Brettspiele von der damaligen Gesellschaft erzählen?
Diese ganze Nummer mit dem Selbstgemachten aus der Not heraus erinnert mich an Geschichten meiner Eltern. Meine Mutter erzählte mir zum Beispiel, dass sie als Teenie neben einer älteren Dame gewohnt hat. Und die hat Otto-Kataloge von West nach Ost-Berlin geschmuggelt. Aus diesem Katalog hat sich meine Mutter neue, hippe Klamotten ausgesucht und ist mit den Bildern zur Schneiderin gegangen und hat sich die schicken Klamotten nachschneidern lassen. Und selbst wenn sie das Geld gehabt hätte, es hätte ihr überhaupt nichts gebracht. Viele Produkte gab es einfach nicht zu kaufen. Aber so wie meine Mutter haben sich auch viele andere nicht unterkriegen lassen.
Und eben das nachgebaut, was sie haben wollten. So wie Hartmut Göppner. Der hat seine ganz eigene Monopoly-Version zusammengeleimt. Sogar die Spielfiguren waren individuell. Die sahen so aus wie er selbst, seine Frau und sein Bruder. Natürlich waren Michael und Martin auch bei Hartmut und haben sich das Unikat zeigen lassen.
Auf der Innenseite gespielt.
Da haben Sie bei Monopoly, das habe ich vorhin beim ersten Blick drauf schon gesehen, da haben Sie auch die Straßen anders benannt.
Nicht ja, mehr? Und 78 war unsere erste Tochter geboren worden. Und dann haben wir, sage ich jetzt mal so, Heimatkunde gemacht, indem wir hier die Straßen, die wir hier im Ort hatten, genommen haben und haben eben mit diesen Straßen gespielt.
Also hier in...
In Hennigendorf.
In Hennigendorf.
So, und jetzt muss ich, sag's Ihnen jetzt mal so, es sind alle, wir haben nicht mehr Straßen.
Okay.
So, ne?
Und haben Sie da alle Karten sich selbst ausgedacht quasi?
Ja. Die Karten sind, das ist es ja, die Karten haben wir, wenn wir das Spiel gemacht haben, hatten wir ja die Karten nicht gehabt.
Ach so.
So, Ihr Bungalow braucht ein neues Dach, 100 Mark. So, sie haben sich im Dunkeln verlaufen, dann wir wurden ja zu DDR-Zeiten die Straßenbeleuchtung abgeschalten, zur Spitzenbelastungszeit. Also im Winter war das, glaube ich, um 5, dass es von um 5 bis um 8 Uhr dunkel war, weil die Industrie den Strom gebraucht hat. Und das ist hier faktisch die ich gesucht habe. Dieser politische Witz bringt Ihnen ein Jahr Planerfüllung im Z3. Okay. Das ist also die Gefängniskarte. Weil, das muss man auch erzählen, ja auch welche Kanten, die einen politischen Witz erzählt haben in der Kneipe und dann für ein Jahr lang weg waren. Wegen Verhetzung von oder Verunglimpfung von Regierungsmitgliedern. Also einen Honecker-Witz zu erzählen, hat wirklich auch einmal bei der Unter uns Wunde ins Gefängnis gebracht.
Ah ja.
Ja.
Und da haben Sie dann solche Ereignisse
und dann haben wir solche,
einfließen lassen.
Haben wir mit einfließen lassen. Das gehörte mit dazu eigentlich. Dass man im Prinzip, dass man das bewusst reingemacht hat.
Wahnsinn, wie er seine Stimme senkt, als er Honecker erwähnt. Als könnte er noch heute für eine kritische Äußerung belangt werden. Oder das mit der Planerfüllung. Im Original Monopoly steht doch auf der Aktionskarte, geh direkt ins Gefängnis, nicht über los. In der DDR-Version von Hartmut Göppner steht da ein Jahr Planerfüllung im Z3. Das bedeutet ein Jahr im Zementwerk schuften, also in den Knast wandern.
Ja, also es war durchaus mit einem ganz großen Augenzwinkern ein ziemlich sarkastischer Kommentar auf das Leben damals. Also es bildete natürlich auch eine gewisse Flucht ins Spiel ab, denn es waren Realitäten, die sie nicht verändern konnten, gegen die sie womöglich täglich gekämpft haben, ja, sie zu verbessern, aber gegen die sie nicht so richtig angekommen sind.
Verzeih mir meine Unwissenheit, aber wenn ich jetzt Monopoly zum Beispiel nachgebastelt habe, einfach so 1:1 wie das, was wir jetzt gesehen haben, war das verboten?
Nicht offiziell. Zumindest haben wir nichts dazu gefunden. Es gibt keinen Paragraphen, der sagt, du darfst kein Monopoly-Spiel nachmachen. Was wir aber gefunden haben, ist, dass es oftmals nicht geduldet war.
Jetzt natürlich die Frage der Fragen. Welches ist dein Lieblingsspiel?
Mein Lieblingsspiel ist Bürokratopoli natürlich, weil es so einzigartig ist. Mhm.
Genau, Bürokratopoli. Ich habe es euch ja vorhin versprochen, denn das ist ein ganz besonderes Spiel.
Und es klingt nur so ähnlich wie Monopoly, hat aber damit nichts zu tun. Das hat Martin Böttcher, ein Oppositioneller, entwickelt. Das ist eine Eigenerfindung.
Ich habe versucht, diese DDR-Wirklichkeit im Spiel abzubilden. Sowie eben die Stabilität, diese relative Stabilität, auch entfernen. Und damit auch die Leute aufklären über den Staat, in dem sie leben.
Das ist er. Martin Böttcher, der Erfinder eines der abgefahrensten Spiele der DDR-Geschichte. Das liegt im Übrigen im Deutschen Spielemuseum.
Martin Böttcher dachte sich, hey, ein ganz wichtiges Gut in der DDR, ja, das ist Macht. Das ist nicht Geld, wie bei Monopoly, wo man sich alles kaufen kann und der, wer am reichsten ist, gewinnt, sondern es ist Position. Also hat er ein Spiel gemacht, was eine gesellschaftliche Pyramide darstellt. Ganz unten, ganz außen sind die Arbeiter und ganz oben in der Mitte ist der Generalsekretär der SED. Und wer es nun mit seinen Spielfiguren schafft, als erstes den Posten des Generalsekretärs einzunehmen, der gewinnt das Spiel.
Die Macht hat eine Rolle gespielt, also Aufstieg in der Karriereleiter, Führung von Personen, überhaupt Leitungsfunktion und damit natürlich auch mehr Wohlstand wieder, eine bessere Wohnung zu bekommen, bessere Arbeitsbedingungen. Und ich habe versucht, diese DDR-Wirklichkeit im Spiel abzubilden.
Was Martin Böttcher damals noch nicht ahnte und erst nach der Wende erfahren hat, irgendwie muss Bürokratopoli in die Hände der Stasi gelangt sein. Auf ganzen 17 Seiten haben sie das komplette Spiel auseinandergenommen und analysiert.
Inoffiziell wurde bekannt, dass in Kreisen des politischen Untergrundes seit circa 2 Monaten von einem sogenannten Gesellschaftsspiel mit negativfeindlichem Charakter namens Bürokratopoli gesprochen wird. Bei dem sogenannten Gesellschaftsspiel handelt es sich um ein Würfelspiel, welches auf ironische Weise angebliche Wege zur Erlangung und Verlust politischer Macht der Deutschen Demokratischen Republik aufzeigt und auf diese Art die gesellschaftlichen Verhältnisse verächtlich macht. Zu dem Spiel gehört eine Beschreibung, Xerox A4, ein Spielplan, Lichtpause A2, ca. 55...
Diese Verächtlichmachung, so wie sie aufgeschrieben war, war durchaus ein Risiko, dass das so eingeschätzt wurde, weil dafür hätte man auch eine Freiheitsstrafe bekommen können. Aber ich vermute mal, dass ihm nie etwas passiert ist, weil er so viele andere Sachen gemacht hat, die viel schlimmer waren, dass sich die Stasi ein bisschen lächerlich gemacht hätte, wenn sie ihn wegen eines Spiels hinter Gittern gebracht hätten. Und weil das eben so eine reiche Geschichte erzählt und so ein tolles Zeitzeugnis ist, haben wir das als Lehrmaterial für Schulen neu aufgelegt quasi, ein bisschen angepasst, das Regelwerk, sodass es auch in der Schulstunde gespielt werden kann und das Spielfeld.
Was erhofft ihr euch dadurch, dass man das so an Schulen rausgibt?
Na, dass die Schulen von der DDR erzählen. Ich meine, die DDR ist ein verpflichtender Teil des Lehrplans in ganz Deutschland. Das ist schön und gut, aber Lehrer und auch Schüler suchen nach spannenden Zugängen, nach unkomplizierten Zugängen. So. Und nach welchen, die einen dieses System, was so anders war, nahebringt und erklärt. Und ein Spiel ist einfach das beste Mittel, um Geschichte zu vermitteln. Und genau das macht es. Man setzt sich an den Tisch und die Schüler haben erstmal nicht das Gefühl, dass sie was lernen, sondern sie kommen da langsam rein. Also wir haben oft das Feedback bekommen, dass die Schüler gesagt haben, hey, was habe ich jetzt gelernt? Jetzt haben wir ein Spiel gespielt, na und? Ja, aber beim Spielen haben die automatisch trotzdem ganz, ganz viel mitgenommen. Und so sollte Schule sein und so hätte ich mir Schule früher auch selber gewünscht, dass man mehr in Interaktion treten kann, miteinander in der Klasse, mit dem Lehrer, frei sprechen kann und ein bisschen mehr mitnimmt als nur einfache Fakten.
Und wenn ihr auch mal Generalsekretär der SED werden wollt, dann könnt ihr euch Bürokratopoli unter ganz einfach bürokratopoli.de bestellen. Und für Lehrer und Schüler ist es sogar kostenlos. Mich haben 2 Dinge an dieser ganzen Geschichte einfach unglaublich beeindruckt. Zum einen, wie fuchsig die DDR-Bürger waren und einfach das System umgangen haben und sich die Spiele, auf die sie halt Bock hatten, gebastelt haben. Und zum anderen war ich geflasht davon, wie viel Zeit und Passion die beiden Jungs, Michael und Martin, in diese ganze Aufarbeitung gesteckt haben und nun ein Stück DDR-Geschichte somit konserviert haben. Und das für immer.
Das sind die kleinen Dinge, die ihn dann halt erstmal zurückführen. Und erinnern ist ganz, ganz wichtig. Und die Erinnerungskultur ist ganz, ganz wichtig, finde ich, um dann eben selber einen persönlichen Zugang aufzubauen. Ich bin froh, dass ich den habe. Aber es ist eben auch genauso wichtig, den Blick rauszuwagen und zu gucken, okay, das ist nur ein kleines Puzzleteil in einem sehr, sehr, sehr großen, komplexen Geflecht. Und die DDR war nicht einfach und die DDR war sehr kompliziert. Das Leben von vielen Leuten war sehr einfach und von manchen Leuten war es sehr, sehr kompliziert. Und das muss man sich immer sagen. Und das Spiel war, egal für wen, immer auch eine gewisse Flucht und ein gewisser Punkt, wo man sich gemeinsam zusammengefunden hat, um zu spielen. Oftmals auch unterschiedlichster, wo Leute unterschiedlichster Meinung zusammengefunden haben und wo mit Sicherheit auch die Stasi mit Oppositionellen gemeinsam mal gespielt hat. Mein Vater meinte irgendwann zu mir, hey, irgendwann muss dieses ganze Kapitel DDR aufgearbeitet werden. Aber nicht von uns, nicht von der Generation, die dabei war, weil wir sind vorbelastet, wir haben unsere Meinung. So, es muss jemand machen, der von außen drauf schaut. Und ohne, dass mir das so bewusst war, bin ich so ein bisschen dieser Mission gefolgt. Das ist mir tatsächlich erst im Laufe des Projekts klar geworden, dass wir hier Aufarbeitung betreiben.
Am 8. November erscheint die nächste Podcast-Folge. Da spreche ich mit 15 Menschen, die 1989 geboren sind, also im Jahr des Mauerfalls. Und sie erzählen, ob sie noch in Ost- und West-Kategorien denken und welchen Bezug sie noch zu ihrer Heimat haben. Außerdem erklären sie, was für sie Identität prägt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über eine Sternebewertung bei iTunes. Und vergesst nicht, Ostwärts zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Außerdem findet ihr Ostwärts auf Instagram und Facebook unter Ostwärts Podcast mit AE geschrieben und da findet ihr alle Insights wie Videos von meinen Interviewterminen oder Fotos von meinen Protagonisten. Wir hören uns am 8. November. Ich bin Anne Ramstorf und wünsche euch einen fabelhaften Tag, wo auch immer ihr den Podcast gerade hört.
Das war ein Podcast von Hubert Burda Media.